ماجرا را از کاهنی یهودی آغاز می کنم با نام زکریا که در زمان هیرودیس پادشاه یهودی زندگی می کرد. او عضو دسته از خدمه خانه خدا بود که ابیا نام داشت. همسرش الیزابت نیز مانند خود او از قبیله کاهنان یهود و از نسل هارون برادر موسی بود. زکریا و الیزابت هر دو در نظر خدا بسیار درستکار بودند و با جان و دل تمام احکام الهی را به انجام می آوردند. اما آنها فرزندی نداشتند زیرا الیزابت نازا بود و از این گذشته هر دو بسیار سال خورده بودند.
Damals zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er gehörte zur Priestergruppe der Abia. Seine Frau stammte aus der Familie Aarons und hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Lebensregeln des Herrn. Aber sie hatten kein Kind, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt.
Wir haben es hier gemütlich. Hallo Nils. Schön, dass du dir heute Morgen Zeit nimmst, mit uns über die Adventserzählungen in der Bibel zu reden. Bei meinen Recherchen oder bei meinem Lesen nochmal der Adventsgeschichte ist mir nochmal aufgefallen, dass die Bibel ja voll ist von Geschichten, wo Menschen sich auf den Weg machen, wo sie unterwegs sind, wo einfach viel passiert. Und dazu gehört auch die Adventserzählung. Und du hast dich bereit erklärt, mit uns über das Lukas-Evangelium zu reden, dein Lieblingsevangelium, wie ich weiß. Und letzten Sonntag haben wir ja gefragt, ob damals wirklich alles besser ist. Inwiefern ist das tatsächlich so? Wie war das denn mit diesem komischen König Herodes, von dem da die Rede war? Was wissen wir denn über den? Kannst du uns da ein bisschen weiterhelfen?
Das kann ich. Also früher war alles besser, ich weiß nicht. Ich denke, dass antike Leute in Judäa das eher, wenn sie mal zu uns reisen könnten und auf ihre Zeit zurückblicken, ob die dann sagen würden, ja, damals bei uns war alles besser, ich wage es zu bezweifeln. Dieser Herodes, mit dem das Lukas-Evangelium losgeht, das ist ja ganz elegant, dass der Lukas-Evangelist seine Ereignisse datiert, indem er sagt, welche Regenten da gerade am Drücker sind. Und da taucht tatsächlich am Anfang König Herodes auf, gemeint ist Herodes der Große, der so um die Geburt Jesu herum regiert hat. Und interessanterweise wird der Kerl hier vorgestellt als König von Judäa, obwohl er nicht schon immer König von Judäa war. Der kommt nämlich ursprünglich so aus einer Region weiter nördlich. Wenn ihr so eine biblische Israel-Karte euch anguckt, so nordöstlich vom See Genezareth in Perea und Idumea hatte der ursprünglich so sein Mini-Königreich. Und er hat Karriere gemacht und hat sein Gebiet immer weiter ausdehnen können. Das hat er nicht alleine gemacht, er hat nicht irgendwie militärisch sich Gebiete dazu erobert, sondern er ist von den Römern zum König eingesetzt worden, auch in Judäa, weil er irgendwie mit den Römern ganz gut konnte und politisch führt in der Zeit sowieso am römischen Imperium nichts vorbei. Die Römer sind im Jahr 63 vor Christus zum ersten Mal in Jerusalem einmarschiert, weil da so viele Querelen waren politisch, dass die Römer dachten, oh, da müssen wir jetzt außenpolitisch gucken, dass wir Stabilität reinbringen. Also sie haben sich da eingemischt, eine Intervention gemacht, sagt man das so? Ja. Und seitdem durften die Römer mitbestimmen, wer regiert. Und dieser Herodes ist dann einfach von den Römern zum jüdischen König bestellt worden. Was für jüdische Verhältnisse. In der Zeit ist übrigens Religion und Staat kannst du nicht trennen. Man könnte auch sagen, für jüdische Verhältnisse ist das im Grunde ganz schlecht vermittelbar gewesen, dass der Typ jetzt plötzlich jüdischer König werden sollte, weil der ursprünglich gar nicht aus der Region kam. Also quasi jemand von außerhalb wird König in deinem Land. Das ist ja schon mal verrückt irgendwie. Und Herodes hat versucht dann aber, sich beliebter zu machen, indem er eine schlaue Ehe geschlossen hat mit einer Frau aus so einem Priester-Adelsgeschlecht. Mariamne hieß die und da stand er jetzt schon ein bisschen besser da und hatte außerdem große Bauprojekte angestoßen, wenn ihr mal nach Israel reist, könnt ihr vieles davon immer noch besichtigen. In Caesarea am Meer hat er große Anlagen gebaut und Festungen, Städte ausgebaut und unter anderem oder vor allem vielleicht den Tempel in Jerusalem mehr als auf seine doppelte Größe erweitert, sodass diese Tempelanlage dann schon sehr, sehr beeindruckend war. Also er hat versucht, obwohl er wusste, dass er nicht so ein gutes Standing hat in der Bevölkerung, da doch das ihm Mögliche zu tun, um das zu verbessern, auch für jüdische Verhältnisse, jüdische Verhältnisse gut vermittelbar zu sein. König in Judäa zu sein, ist sowieso nicht so ein easyes Unterfangen, weil es da in der Vergangenheit schon viele Querelen gegeben hatte und insbesondere eine Hoffnung immer noch da ist, die aber überhaupt nicht real aussieht im Moment, zur Zeit Jesu oder zur Zeit kurz vor der Geburt Jesu, nämlich die Hoffnung, dass ein eigener, idealer und guter König aus Judäa, einer, der aus der Nachkommenschaft König Davids stammt, der hat seinen Job damals gut gemacht, fanden alle. Der war ein guter König und jemand von seinen Nachkommen sollte bitte wieder König werden. Das hat nämlich Gott selbst verheißen durch den Propheten Nathan, wenn ihr mal die Davidsgeschichte lest, 2. Samuel 7, da kommt Nathan, ein Prophet, bei David vorbei, als der noch lebt. Und sagt, Junge, hier übrigens deine Nachkommenschaft, die sollen ewig auf dem Thron in Judäa sitzen. Ja, und ewig ist schon meine Hausnummer. Dummerweise dauert aber dieses davidische Königtum dann, die Spur verliert sich im babylonischen Exil und jetzt zur Zeit um die Geburt Jesu ist schon seit Jahrhunderten kein Davidide mehr in Sicht. Der irgendwie Chancen auf den Thron hatte, dann hätte da waren erst andere noch dabei und jetzt dieser komische Herodes. Also es ist alles nicht so schön. Was ist denn mit Gottes Verheißung, muss man sich fragen. Gott, der sein Volk ins gelobte Land führt und dann auch noch irgendwie einen guten Start macht mit Königtum, mit David und so und dann aber jetzt plötzlich sieht alles so trübe aus. Ist auf Gott überhaupt noch Verlass? Entschuldigung, dass ich so lange plaudere. Ich merke schon, ich rede mich ein bisschen in
Du meinst, in die Israeliten oder das Volk Gottes hat länger als einen Sommer gewartet, bis es besser wird?
Ja, lass mich rechnen. Babylonisches Exil, 6. Jahrhundert. Also ja, ein paar Jahrhunderte schon. Ja, und eigentlich... Ja, kannst du nicht beziffern. Ne? Also die warten richtig lange auf einen Nachkommen König Davids, der das wieder gut macht. Und ich entdecke gewisse Parallelen zu unserer Situation. Ne? Also diese Frage oder die Erfahrung der Gegenwart als eine leidvolle Erfahrung. Das ist doch nicht schön, einen König zu haben, der von Rom gesteuert wird. Rom hat natürlich gar kein Interesse daran, jetzt irgendwie, dass die Nachbarterritorien, die Provinzen wird das dann irgendwann, dass die florieren wirtschaftlich oder so, sondern die römische Außenpolitik besagt, allen Wohlstand bitteschön nach Rom bringen. Also sie lassen die Provinzen bluten und ihre Staaten da ringsrum. Das ist für jüdische Verhältnisse nicht schön. Und dann das auch noch zu vergleichen, die Gegenwart, die so eine unterdrückte Gegenwart ist, mit der Verheißung, die Gott gesagt hat, euch soll es in Ewigkeit gut gehen. Ja, was... Da kann man schon mal zweifeln, das heißt, an Gottes Zuverlässigkeit.
Lieschen Müller war sich nicht so sicher, wie die Zukunft wird.
Ja, nee, Zukunft weiß ich gar nicht, ob die da jetzt viel über die Zukunft nachgedacht haben. Doch haben sie. Sie haben gehofft, dass sich mal was ändert. Weil die meisten gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass Gott uns sowas verspricht, uns dann nicht einhält. Aber wann das passiert, das stand nicht fest. Das wusste niemand. Mhm. Und wie das passiert, werden wir sehen, auch nicht. Aber also, was ich euch sagen wollte, ist, die gucken sich ihre Gegenwart an und sagen, Mensch, das ist doch meilenweit von dem entfernt, was wir uns erhofft hatten und was Gott uns versprochen hat. Also das ist eine leidvolle Gegenwartsanalyse. Frust kann da aufkommen. Und auch ein Ohnmachtsgefühl, die können doch alleine nichts ändern an der Situation, sind auf Gottes Hilfe angewiesen oder darauf, dass irgendwer da mal die Möglichkeit hat, was zu machen. Aber es ist nicht sichtbar, wann und wie das geschehen kann. Also Frust, Ohnmacht, Leid in der Gegenwart und aber die Hoffnung, dass sich was bessert. Da entdecke ich auch einiges von unserer heutigen Situation drin.
Aber es gab ja neben Herodes auch noch ein paar weitere Personen. Wir haben ja noch ein paar Bibeltexte, noch zwei, die wir vorgelesen bekommen. Da gab es ja noch Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Und diese Elisabeth hat ja im sehr hohen Alter unter mysteriösen Umständen dann nochmal ein Baby bekommen. Mögt ihr uns den zweiten Teil des Textes vorlesen?
یک بار که دسته ابیا در خانه خدا خدمت می‌کردند و زکریا نیز به انجام وظایف کاهنی خود مشغول بود، به حکم قرعه نوبت به او رسید که به جایگاه مقدس خانه خدا داخل شود و در آنجا بخور بسوزاند. به هنگام سوزاندن بخور، جمعیت انبوهی در صحن خانه خدا مشغول عبادت بودند. ناگهان فرشته‌ای بر زکریا ظاهر شد و در طرف راست قربانگاه بخور ایستاد. زکریا از دیدن فرشته مبهود و هراسان شد. فرشته به او گفت: ای زکریا نترس، چون آمدم به تو خبر دهم که خدا دعایت را شنیده است و همسرت الیزابت برایت پسری به دنیا خواهد آورد که نامش را یحیی خواهی گذاشت. زکریا به فرشته گفت: ولی این غیر ممکن است، چون من پیر شدم و همسرم نیز سال خورده است. فرشته در جواب گفت: من جبرئیل هستم که در حضور خانه خدا می‌ایستم و اوست که مرا فرستاده تا این خبر خوش را به تو دهم. اما حالا که سخن مرا باور نکرده ای، قدرت تکلم را از دست خواهی داد و تا زمانی که کودک به دنیا بیاید یارای سخن گفتن نخواهی داشت، زیرا آنچه گفتم در زمان مقرر واقع خواهد شد. در این میان مردم در صحن خانه خدا منتظر زکریا بودند و اینکه او در بیرون آمدن جایگاه مقدس این همه تأخیر می‌کرد در حیرت بودند. سرانجام وقتی بیرون آمد و نتوانست با ایشان سخن گوید، از اشارات او پی بردند که در جایگاه مقدس خانه خدا رویایی دیده است.
Einmal hatte Zacharias wieder im Tempel Gottesdienst zu halten, als eine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Räucheropfer zu. Deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm ein Engel, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird für dich einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Da sagte zu dem Engel: Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin alt und auch meine Frau ist schon jenseits der Wechseljahre. Der Engel antwortete ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Sieh doch, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das Volk wartete auf Zacharias. Es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen, blieb aber stumm.
Also, wenn ich mir diesen Zacharias so vorstelle und wenn ich versuche, in seine Rolle zu schlüpfen und mir vorstelle, da steht ein Engel vor mir, muss man schon mutig sein, mit dem anzufangen zu diskutieren über das, was er gesagt hat. Und dann passiert es plötzlich, dass der Engel ihm eine Weisung gibt. Entschuldigung, was soll eigentlich dieser Zirkus mit der Stummheit des Zacharias? Also wofür soll das sinnvoll sein?
Ich gebe dir recht, wenn da erstaunliches, leuchtendes, weißes Wesen mit Flügeln oder so plötzlich da bei dir auf der Matte steht, dann würdest du vielleicht schnell dich mich beeindrucken lassen.
Ja, würde ich denken. Ja,
aber wenn das jetzt irgendwie das, wir wissen ja gar nicht, wie dieser Engel ausgesehen hat. Der heißt Engel, aber eigentlich, das ist ein Bote Gottes. Vielleicht war der in Zivil. Ja, steht nichts von Flügeln. Wir stellen uns das immer so vor, weil unsere Kinderbibeln so sind. Aber die meisten Engel werden ohne Flügel beschrieben in der Bibel und auch nicht irgendwie mit weiß und leuchtend. Obwohl, ich weiß, ihr mögt eure Krippenfiguren, ich mag die auch. Ja, aber der Kerl ist jetzt, und wenn so ein Typ bei dir steht, den du nicht kennst, und der sagt dir übrigens, du kriegst ein Kind, ja, dann darfst du schon mal nachfragen, finde ich. Vor allem dann, wenn du weißt, biologisch kann es ohnehin schwierig werden. Aber das ist ja interessant, dass der jetzt hier dann auch direkt eine Retourkutsche kriegt, der Zacharias, weil er sich da so eine Rückfrage erlaubt. Interessanterweise ist dessen Situation ja auf der Mikroebene ganz, ganz ähnlich wie die des Volkes insgesamt. Ja, auch Zacharias hat eine Hoffnung gehabt. In der Antike da triffst du keine bewusste Entscheidung, keine Kinder zu kriegen. Das ist sozialer Suizid, kann man das sagen, ist nicht schlau, das zu machen, weil Kinder sind die Altersvorsorge für ihre betagten Eltern. Wenn die irgendwann mal nicht mehr für ihren eigenen Unterhalt sorgen können, dann machen das die Kinder mit. Also Sozialversicherung funktioniert da auf einer anderen Ebene als bei uns heute. Also Zacharias und Elisabeth sind nicht freiwillig kinderlos, haben da bestimmt sich was anderes erhofft und so wie das Volk insgesamt mit dieser römischen Oberherrschaft sich das auch anders vorgestellt, wie ihr Leben verlaufen sollte. Und hatten die Hoffnung, dass da natürlich Kinder kommen. Und die Realität sieht aber anders aus. Lässt Gott uns hier im Stich, könnten die sich mit guten Gründen fragen. Und da stellt sich Frust ein. Und dieses ständige Warten, das ist nicht schön, sich Kinder zu wünschen und dann kommen keine. Also auch da wieder diese Frust- und Ohnmachtserfahrung und eine enttäuschte Hoffnung und trotzdem dieses Warten und Hoffen. Das gibt es auch bei den beiden. Und jetzt steht da dieser Kerl und sagt übrigens hier, ihr kriegt einen Sohn. Und das wird auch noch ein ganz besonderer. Wir haben ein paar Verse, ist schon viel Text gewesen, haben wir ein bisschen rausgelassen in der Mitte. Aus der Lesung, da darf man schon mal fragen, hey, wie soll das denn gehen, Junge? Ich bin schon ganz schön alt und meine Frau kann auch keine Kinder mehr kriegen. Wie soll das gehen? Und dann dreht er ja auf, ne, und sagt dann übrigens, dann nennt er erst seinen Namen. Weißt du überhaupt, mit dem, wenn du es hier zu tun hast? Ich bin Gabriel, ich stehe da direkt bei Gott normalerweise und bin jetzt extra hier zu dir, habe mich auf den Weg gemacht. Und viele Bibelkommentare schreiben dann, diese Stummheit des Zacharias, nach der du ja gefragt hast, ist ein Strafwunder. Der war nicht gleich, hat nicht gleich gekuscht, als er das gehört hat, sondern der muss jetzt erstmal gezüchtigt werden, der hat es nicht anders verdient. Stummheit ist die Strafe für seine Widerworte. Ich finde aber eigentlich, dass die Stummheit hier auch ganz schön nett ist. Denn Schwangerschaftstests sind ja auch noch nicht erfunden in der Antike. Woher soll der denn wissen, dass der Typ ihn nicht verarscht? Dass der ihn nicht an der Nase herumführt im Tempel, dieser Gabriel. Das mit der Stummheit ist sofort überprüfbar. Der geht raus, will was sagen und kann nicht. Also er weiß, oh, in dem einen Punkt hat mich dieser Bote Gottes nicht veräppelt, sondern er hat mir was gesagt und es ist eingetroffen. Und damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest, den er gesagt hat, auch zuverlässig ist. Also versteht ihr, was ich meine? Diese Stummheit ist auch eine Bestätigung. Das ist nicht nur eine Strafe, nicht nur eine Backpfeife für den Zacharias, sondern ist auch eine Bestätigung der Zuverlässigkeit dieser Ankündigung des Boten Gottes. Und insofern ist das eine schöne Sache. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann die Hoffnung auch wieder nährt oder stark macht, dass das mit dem Nachkommen, obwohl es so unwahrscheinlich ist, doch noch klappt. Und der weitere Verlauf der Erzählung, ihr kennt ja das, wie es weitergeht, das stimmt ja wirklich nachher. Die kriegen ja ein Kind. Und der Zacharias hat die schöne Situation, dass er jetzt anhand eines kleinen Funkens dieser Ankündigung, den er überprüfen kann, der sofort eingetreten ist, auch hoffen darf, dass der Rest seiner Hoffnung auch nicht unbegründet ist.
Wir haben noch einen schönen Link oder eine schöne Verbindung zu heute gefunden, als wir das vorbereitet haben. Wir haben nämlich festgestellt, Zacharias musste auch neue Formen der Kommunikation finden. Er musste nämlich, so wie wir heute via Skype-Konferenz oder anderen Dingen miteinander in Kontakt treten können, musste er mit Hilfe einer Tafel, auf die er Dinge schreiben konnte, Kontakt zu seiner Umwelt aufnehmen. Und vielleicht ist das ja eine Parallele zu damals?
Ja, und das mit Frust und Hoffnung auf jeden Fall. Ich finde, das ähnelt unserer Situation, auch wenn unsere Frustration woanders herkommt, ähnelt unserer Situation noch sehr.
Mögt ihr uns den letzten Teil des Textes noch vorlesen? Da ist auch wieder vom Gabriel die Rede.
در ششمین ماه بارداری الیزابت، خدا فرشته خود جبرئیل را به ناصره یکی از شهرهای استان جلیل فرستاد تا وحی او را به دختری به نام مریم برساند. مریم نامزدی داشت به نام یوسف از نسل داوود پادشاه. فرشته به او گفت ای مریم نترس، زیرا خدا به تو نظر لطف انداخته است. تو به زودی باردار شده پسری به دنیا خواهی آورد و نامش را عیسی خواهی گذاشت. او مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا نامیده خواهد شد و خداوند تخت سلطنت جدش داوود را به او واگذار خواهد کرد تا برای همیشه بر قوم اسرائیل سلطنت کند. سلطنت او هرگز پایان نخواهد یافت. مریم از فرشته پرسید اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ دست هیچ مردی هرگز به من نرسیده است. فرشته جواب داد روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن نوزاد مقدس بوده، فرزند خدا خواهد نامیده شد. بدان که خیشاوند تو الیزابت نیز 6 ماه پیش در سن پیری باردار شده و به زودی پسری به دنیا خواهد آورد. ولی همان کسی که همه او را نازا می‌خواندند، زیرا برای خدا هیچ کاری محال نیست.
Elisabeth war im 6. Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß. Er war ein Nachkomme von David, die Jungfrau hieß Maria. Da sagte der Engel zu ihr, »Hab keine Angst, Maria, durch Gottes Gnade bist du erwählt. Sieh doch, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben.« Er wird hoch geehrt sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, »Wie kann das sein? Ich schlafe doch noch mit keinem Mann.« Der Engel antwortete ihr, »Heiliger Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken.« Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Jetzt ist sie im 6. Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Was Gott sagt, macht er wahr.
Und wieder ein Engel Gabriel oder vielleicht der gleiche. Irgendwie relativ hohe Beweglichkeit der Engel da in Israel. Was ist da los mit diesem Engel Gabriel da, der da die Geburt von Jesus ankündigt und die Geschichten irgendwie miteinander verwebt? Was ist seine Message eigentlich? Warum rührt er in dem Topf und in dem Topf? Oder ist das alles sein großes Spiel?
Ja, das ist... Ich finde, da ähnelt sich schon ziemlich viel. Und er ist offensichtlich da auf Tour, hat nicht nur einen Job, dem Zacharias da was anzukündigen, sondern jetzt auch noch Maria, interessanterweise. Und das, was da passiert, ist ja doch auf eine Weise auch ganz schön ähnlich wie in der Szene davor. Auch der Maria erzählt der Gabriel ja was recht Erstaunliches. Man könnte sagen, was Unglaubliches. Dass nämlich was passieren wird, was auf mehreren Ebenen ganz schön gegen die Gegenwartsanalyse spricht, ja? Was sagt er denn? Nicht nur, du wirst ein Kind kriegen und sie dann sagt zu Recht, hey, ohne Sex, so viel weiß ich dann wohl doch, dürfte das schwierig werden, so, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber dann sagt er auch noch was über dieses Kind. Nämlich, ihr habt das so bestimmt mitgekriegt, dass der Sohn Gottes heißen wird, auf dem Thron seines Vaters David sitzen wird oder seines Vorfahren David sitzen wird und da auch noch für Ewigkeit regieren soll. Das sind ja unmittelbare Zitate aus dieser berühmten Nathans-Weissagung. Also der Gabriel sagt jetzt nichts anderes wie, übrigens diese Verheißung Nathans auf deren Erfüllung alle warten, weil das mit den Römern so scheußlich ist. Die Römer als ihre Marionette Herodes auch haben nicht in erster Linie das Interesse, dass es dem Volk gut geht, sondern erstmal, dass es Rom gut geht. Und dann, wenn es einigermaßen läuft, dann kommt das Volk auch nicht ganz zwischen die Räder in Judäa. Ja? Also alle warten darauf, dass endlich mal so einer kommt, dieser ideale Nachfolger Davids. Und jetzt sagt der Gabriel, übrigens, das ist soweit und du bist die Mama von dem. Also das ist schon mal ganz schön erstaunlich und die Maria hüpft jetzt nicht gleich vor Begeisterung, sondern die ist realistisch genug, so wie Zacharias auch realistisch genug war, um zu sagen, hey, ich schätze die Wahrscheinlichkeiten anders ein. Ich bin immerhin verlobt, aber wir halten noch die Finger voneinander, da kann ich doch wohl nicht schwanger werden. Und der Gabriel erklärt das dann irgendwie mit dem Heiligen Geist. Der sorgt dann schon dafür, dass da eine Schwangerschaft entsteht. Aber netterweise, so wie vorher auch dem Zacharias gegenüber, kriegt die Maria auch was an die Hand, was sie nachprüfen kann. Die ist nicht darauf angewiesen, einfach blind diesem fremden Engel zu glauben, sondern der sagt, hey, dann guck doch mal, wie es bei Elisabeth ist. Und die Szene beginnt mit dem Hinweis auf den 6. Monat der Schwangerschaft. Ja, da sieht man schon ein bisschen Bäuchlein, in der Regel bei vielen Frauen. Also was unsere Mädels jedenfalls noch im Bauch waren, da war 6. Monat schon stattlich. Was macht die Maria? Die reist dann auch unmittelbar dahin und guckt sich den Bauch von der Elisabeth an. Und das ist für sie die Bestätigung, dass man diesem Gottesboten und Gottes Verheißung vertrauen kann. Dass der nicht einfach irgendwas erzählt hat, sondern dass der seine Ankündigung wahr macht. Auch wenn das völlig gegen die vorherrschende Situation zu sprechen scheint. Ja, also netterweise ist der Gabriel hier auch einer, der nicht nur große Versprechungen macht im Namen Gottes, sondern der auch hilft, die anzunehmen oder sogar auch einen Funken mitliefert, den man überprüfen kann. Guck doch mal, da hast du was, das kannst du erleben, dass Gottes Wirken wahr ist, dann glaub doch auch, dass Gott auf einer größeren Ebene auch noch wirken und sein Wort wahr machen kann. Das ist die Botschaft hinter dieser ganzen Geschichte. Das setzt sich dann noch fort, demnächst ist Weihnachten, dann kommt das mit den Hirten, die kriegen auch was, die dürfen dann das Kind in der Krippe besuchen, das in Windeln gewickelt ist und so. Also es ist irgendwie so ein Erzählmuster, das da immer weitergeht, weil Gott das ziemlich gut weiß und die Engel das auch ziemlich gut wissen und der Lukas-Evangelist das auch ganz schön gut weiß, dass das, was hier zur Sprache kommt, eigentlich ganz schön unglaublich ist. Und dass es deswegen gut ist, einen überprüfbaren Fetzen mit in die Hand zu kriegen, um das auf der größeren Ebene auch noch glauben zu können.
Aber kann man dann nicht doch sagen, dass es früher besser war, wenn man früher Engelsbegegnungen hatte?
Ja, also ich, wie gesagt, diese Engel würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Das waren einfach Leute, die netterweise da sich dann auch erklärt haben. Aber das ist ja nicht so, dass das Gott jetzt sich ersparen würde, uns was zu sagen. Er macht das vielleicht irgendwie auf eine bisschen dezentere Art oder wir bauschen das nicht so auf. Aber Gottes Wort, mit dem sind wir ja heute auch konfrontiert. Und Gottes Verheißung. Und dass Gott es gut mit seiner Welt meint. Und dass er uns nicht alleine lässt. Diese Verheißung gilt, die können wir uns gegenseitig zusprechen und in dieser Weise auch die Funktion eines Boten Gottes wahrnehmen. Und in der Bibel haben wir jetzt nicht zuletzt ja auch noch so ein paar Worte, die sich zu glauben lohnen. Was ich aber spannend finde eben, wovon wir uns eine Scheibe abschneiden können für heute. Ja, gerade wenn wir uns in diese Bewegung mit reinziehen lassen oder drohen, damit reinzugeraten, doch immer nur frustriert zu sein und die Hoffnung ganz loszulassen, dann könnten wir das doch machen wie Zacharias oder Maria, dass wir sagen, hey, wo haben wir das denn greifbar? Wo erleben wir das denn nicht tagtäglich, dass Gott gut zu uns ist und sich auch schon an seine Verheißungen gehalten hat, wo er Versprechen uns gegenüber wahrgemacht hat? Ich wette, euch fällt was ein, wo ihr das erlebt habt. Und die Logik der Adventsgeschichte des Lukas-Evangeliums besagt, wenn Gott das einmal macht, dann ist er offensichtlich ganz glaubwürdig. dann vertraut doch auch dem, was jetzt noch nicht sichtbar überprüfbar ist. Gott meint es gut und er führt euch auf einem guten Weg. Das gilt damals, das gilt heute. Finde ich gut.
Danke, Nils. Und dazu können wir, glaube ich, Amen sagen. Und euch beiden danke ich, dass ihr uns mit in den sprachlichen Klang des Orients mit hineingenommen habt und dass du uns das Ganze in eine verständliche Sprache übersetzt hast. Danke, Kiana und Salome. Danke, Nils.